drücke das jetzt mal an einem negativen Beispiel aus. So viele Menschen beschweren sich über die Politik, sind aber selber nicht politisch aktiv, gehen noch nicht mal wählen. Da sage ich ja, du Vogel, ne? Tu doch einfach mal was. Ja. Du kannst jeden Tag in eine Partei antreten, du kannst selber eine gründen, hör auf rumzumeckern. Mach einfach mal was. So, und das ist für mich der Punkt, was ich total cool finde, ich so die Leute sehe, die sich da so reintasten, wenn die so die ersten Dinge bewegen, wo ich sage, ja, genau das ist es. Ne? Und auch wenn das Dinge sind, am kurzen finde ich mal, wenn das so Sachen sind, über die du selber noch nie nachgedacht hast, weil sie einmal State of the Art waren, denkst du, ja, eigentlich hat er recht oder eigentlich hat sie recht, lass uns das mal so ausprobieren. Und so, davon lebt ja auch ein Verband. Und das müssen wir noch mehr nach vorne bringen, dass das weniger hierarchisch ist. Das ist wirklich, wir leben nicht sehr hierarchisch. Und dass du sehr viel mehr gestalten kannst und so mitmachen kannst, dass der Verband sogar ein Stück weit da dankbar ist.
Müsste es da nicht vielleicht noch eine Differenzierung vielleicht auch in der Ausbildung geben, dass ich sage, okay, ich bin jetzt Landschaftsgärtner für Bereich Pflege, für Bereich nur Bautechnik, für Bereich Baumpflege, dass man das da nochmal unterteilt.
Ich würde jetzt wenig überraschen, wenn ich sage, das wird tatsächlich ein Stück weit diskutiert gerade, ne? Sowohl in der Berufsausbildung als auch in der Meisterausbildung, Technikerausbildung. Meine persönliche Position, boah, krass, was für eine flexible, coole Truppe wir doch eigentlich sind.
Weniger Ego dann auch, ne?
Ja, genau. Das ist auch bemerkenswert. Ne? Also je nachdem, in welchen Gemeinschaften du da manchmal unterwegs bist, da profilieren sich doch sehr viele Alpha-Tierchen, sowohl männlich als auch weiblich. Das gibt es bei den Landschaftsgärtnern so in der Form nicht, vor allem nicht auf Kosten des anderen. Und das rechne ich echt hoch an.
Würdest du sagen, dass die Arbeit einem Energie nimmt oder Energie gibt?
Bei mir auf jeden Fall Energie gibt. Also auf mehreren Dimensionen. Erstens, du nimmst viel mit für dich selber. Also du wirst immer damit gelockt, dass man sagt, ja, es sind so 3 bis 4 Termine im Jahr. Ne? So,
okay.
1,5 Stunden. Ja. So. Und wenn du schon das nächste Gespräch hast, dann sind das so 8 Termine. So. Aber wirklich auch nicht mehr als 12. Wenn das mal 15 werden, aber mehr ist es nur wirklich.
Aber nicht. Du hast auch in gewisser Weise auch die Wahl, wie viel Zeit du reinsteckst.
Ganz, oder? Genau. Ne, also das ist auch immer ganz klar kommuniziert. Der eigene Betrieb geht vor.
Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Tobias.
Hallo Thomas.
Wir waren im schönen Neuss und zwar in deinem Gebiet, wenn man so sieht, ein Kunde von dir. Es ging aber nicht um die Firma Gartenhof Küsters, sondern um die Person und um die ehrenamtliche Tätigkeit von Benjamin Küsters.
Genau, Benjamin Küsters, Geschäftsführer von Gartenhof Küsters in Neuss, aber halt auch Vizepräsident beim Verband in Nordrhein-Westfalen und ja, schon langjährig tätig in dem Bereich Ehrenamt. Und da haben wir uns einfach mal dafür interessiert, wie funktioniert das eigentlich, wie ist eigentlich Beruf und Ehrenamt miteinander vereinbar und welche Aufgaben und Herausforderungen gibt es, die dort geklärt, besprochen werden.
Genau, also wenn auch ihr Unternehmerinnen oder Unternehmer seid und überlegt, hey, ich möchte eigentlich mal unbedingt was für den Berufsethos, für den Berufsstand eines Landschaftsgärtners auch mal machen, mich da irgendwie auch dann beteiligen oder ihr habt vielleicht auch gar nicht so einen guten Blick darüber, was ist denn aktuell überhaupt die Aufgabe eines Ehrenamts im Verband, ist das auf jeden Fall eine Folge, wo ihr einen guten Überblick bekommt. Auch sag ich mal, die Motivation, warum Benjamin Mitglied geworden ist da im Ehrenamt.
Ja, auch im Verband letztendlich. Ne? Also auch, warum sollte ich im Verband Mitglied sein? Mhm. Wenn ihr es noch nicht seid, überlegt euch das gut. Es gibt viele Vorteile. Von daher gibt es schon einige Gründe, warum man das machen sollte.
Genau, es geht auch um die Vorstellung, auch viele um persönliche Wünsche von Benjamin, wie er sich das vorstellt. Aber auch da total interessant zu hören, wie unterschiedlich das so ist. Die Meinung da von den ganzen Personen, die da mitmachen.
Ja, genau. Also geht auch viel um Klarheit da drin in der Folge und ich denke, man kriegt einen ganz guten Eindruck, was man da bewegen kann, was man machen kann, wie einfach es eigentlich auch ist, da ein Mitglied von zu werden. Fand ich jetzt auch sehr, sehr gut. Kam sehr gut aus der Folge raus, definitiv.
Genau, ihr werdet auch in der Folge hören, dass Benjamin natürlich doch auch aufruft, dass ihr ihm gerne schreiben könnt, ihn anrufen könnt, wie auch immer. Wir werden auch nochmal die Kontaktdaten hier in der Podcast-Folge verlinken. Dann könnt ihr euch direkt bei ihm melden. Aber ich würde sagen, wir springen direkt ins Interview. Viel Spaß beim Zuhören. Okay, ja, vielen Dank, dass wir bei dir hier sein dürfen in Neuss. Wir wollen heute mal so ein bisschen ein Thema, was sehr, sehr vielen Leuten interessiert, was aber, glaube ich, ein bisschen aufwendiger so zu durchleuchten, mal beleuchten. Und zwar so das Thema Ehrenamtlichkeit, ehrenamtliche Tätigkeit im Verband.
Ja, okay.
Genau, und da du sehr, sehr aktiv bist, was das angeht, auch medial und auch natürlich vom Einsatz her, wollten wir gerne mal mit dir das ganze Thema durchgehen. Aber stell dich gerne mal vorher vor. Man kann natürlich ganz viele andere Themen auch mit dir noch machen. Du warst ja auch schon mal in einem anderen Podcast bei unserem Kollegen Humulus Lupulus.
Ja, genau, richtig. Da haben wir uns auch schon mal. Ja.
Genau, dann ging es, glaube ich, um eine App, die ihr entwickelt habt für Mitarbeiter.
Genau, ja, da ging es um das Thema Zeiterfassung so. Ja, genau.
Genau. Das Thema Nachfolge zum Beispiel, das ist auch noch ein Thema, das wollen wir auch nochmal wieder beleuchten, aber heute geht es natürlich einmal um ein Kernthema, um den VGL. Um den
Verband, ja.
Genau, Nachfolge hatten wir in der letzten Folge, also die ist ja dann schon draußen. Ja,
da bin ich auch schon wieder zu lange raus. Also ich meine, das ist jetzt schon wieder 12, 13 Jahre her und ich denke ja schon langsam wieder in die andere Richtung. Also ist ja,
ach so, okay. Okay.
Ja, nee. Was wollt ihr hören? Benjamin Küsters?
Genau, einmal kurz vorstellen, also für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht irgendwie gesehen haben.
Es hören ja auch Leute, die nicht in NRW wohnen.
Ja. Es hören auch Leute, die nicht in NRW. Geht das klar, so von wegen GEMA und so, ist das in Ordnung? Nee. Also die dürfen das hören, ja?
Ja. Ob sie uns dann verstehen in Bayern, das weiß ich nicht. Schöne Grüße dahin. Aber
wir bemühen uns, Hochdeutsch zu sprechen. Muss nicht anpassen, oder?
Okay.
Also, lieber wäre mir noch Klardeutsch. Klardeutsch ist, finde ich, besser als Hochdeutsch.
Okay. Was ist der Unterschied?
Dass wir klare Worte miteinander reden und nicht drumherum schippern.
Ah. So. Ja,
wir haben die Baulat hier bei uns mal geprägt. Das finde ich sehr schön. Das ist sehr gut, ja. Also mein Name ist Benjamin Küsters, überraschenderweise Landschaftsgärtner. Und genau, ich bin im Verband Gartenlandschaftsbau aktiv hier in Nordrhein-Westfalen. Auch mittlerweile schon seit 2013, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was soll ich da noch zu sagen? Was fehlt euch?
Wie lange gibt es das Unternehmen, wo du jetzt
Das Unternehmen gibt es schon seit 1964. Gegründet durch meinen Vater, der auch sehr aktiv war im Verband. Er ist Landesverband und Bundesverband und BGL-Präsident und so weiter. Und dann 1981 sind wir hier an den Standort gezogen. Ich bin auch hier ganz in der Nähe geboren und seitdem sind wir hier an diesem Standort. Es war früher Gartencenter und Gartenlandschutzbau und in den 80er Jahren war das noch so das Erfolgskonzept.
Wo soll die Straße nach benannt, ne? Oder?
Krass, oder?
Ja.
Das würde ich mir wünschen, dass es wirklich so ist, aber nee, leider nicht. Ich weiß nicht, wer zuerst da war.
Ach so, okay.
Die Sankt-Antonis-Straße oder mein Zweitname. Aber ich finde, das muss auch nicht jeder wissen, dass es mein Zweitname ist.
Okay.
Aber deswegen reden wir heute nicht mehr drüber. Genau.
Und hast du dann zu deinem Vater hochgeschaut, hast du es abgeschaut? Hast du gedacht, boah, super, das interessiert mich auch? Oder wie kam das Interesse dann?
Mit dem Verband?
Ja.
Das ist eine gute Frage. Also ich sag mal so, ich bin durch meinen Vater da nicht negativ geprägt, habe da keine Abneigung gegenüber dem Verband. Also ich fand das immer sehr cool, was ich da so mitgekriegt habe und gesehen habe. Aber es war für mich, war das eigentlich noch gar nicht auf dem Schirm. Bis irgendwann, sehr witzig, Christian Leonards mich anrief. Er will sich gerne mal mit mir treffen. Und ich dachte schon so, das ist jetzt schon eine große Ehre. Was für ein Thema wird er haben? Und dann, ja, hat er tatsächlich genau hier, wo wir sitzen, haben wir zusammengesessen und er hat mich dann auch sehr direkt gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich weiß noch, es war kurz vor Weihnachten, habe ich gesagt, jetzt ich möchte einen Augenblick drüber nachdenken, das mal mit der Familie besprechen, weil es ist ja schon eine Verantwortung, die du dann auch übernimmst. Und das Thema Zeit und so weiter zieht ja auch damit rein. Und genauso bin ich dann zum Verband, zum Ehrenamt gekommen. Erstmal, ja, guck's dir mal an, komm mal rein und dann wirst du aber auch ziemlich schnell verhaftet, wenn du für irgendwas, wenn du ein Thema hast, für das du auch selber brennst, ne? Da haben die schon ein gutes Fingerspitzengefühl für dich dann damit auch zu besetzen.
Was war das für ein Thema?
Damals war es das Thema Öffentlichkeitsarbeit, politische Arbeit. Ich war im Öffentlichkeitsausschuss und solche Dinge. Ja, das hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht und klar, die eigene Lernkurve ist hoch, aber nicht nur jetzt, was die Fachthemen oder dieses Thema dann angeht, sondern auch zu sehen, wie machen andere Betriebe das oder was ist anderen Betrieben wichtig. Und das war zum Beispiel etwas, was für mich die ganze Zeit sehr stark im Vordergrund stand, zu sagen, du bist nicht hier wegen dir, sondern du tust etwas für die Branche, für die Gesellschaft. Wäre jetzt vielleicht so hochgegriffen, ne? Auch wenn es eine politische Rolle ist, aber du tust etwas für die Branche. Und dann musst du auch selber dann ein Stück weit mal hinter zurückstehen. Es gibt Dinge, die ich vielleicht für mich selber anders machen würde, aber für die Branche weiß ich, ist das halt besser.
Mitgliedsbetriebe in NRW sind so ein bisschen mehr als 1000, glaube ich.
Ein bisschen mehr als 1000, genau. Ja. Das wächst immer noch sehr kontinuierlich. Das ist auch, finde ich, echt sehr beeindruckend. Da wird auch eine gute Arbeit gemacht, die richtigen dann auch zu finden. Mhm. Genau, ja.
Vielleicht an der Stelle, wir haben ja schon mal über Netzwerke hier im Podcast gesprochen und wir haben den Verband eigentlich noch gar nicht dazu gefragt, wobei es ja eigentlich das größte Netzwerk ist, was wir haben. Ja. Warum sollte ich eigentlich Mitglied werden beim Verband, wenn ich jetzt sage, ich bin Landschaftsgärtner, vielleicht mich vor ein paar Jahren gegründet?
Also, ich finde es bemerkenswert, wie viele diese Frage zum Beispiel beantworten mit einem Stück weit mit dem Berufsethos, mhm, ne, und sagen so, als Landschaftsgärtner gehört es für mich einfach auch dazu, hier mich mit den Kollegen auszutauschen und einfach auch Teil dieses Verbandes, dieser Community zu sein. Dann ist es, also es ist für viele auch so ein Stück weit so eine Auszeichnung, ne, so jetzt hast du es dann auch geschafft als Unternehmen. Das finde ich immer noch sehr schön, auch die Identifikation, dass man uns sagt, das ist was Wertiges, ne, so miteinander unterwegs zu sein. Das Zweite sind natürlich für manche mit Sicherheit auch so monetäre Anreize, ne, sagen wir mal die Barmer-K-Einkaufskonditionen, die Beratungsmöglichkeiten, die du halt kriegst, die vereinfachte Möglichkeit, an Seminare und Informationen zu kommen. Du kannst auch einfach mal einen Hörer kurz in die Hand nehmen und eine Zentrale anrufen und dich zu irgendwas informieren lassen. Und die kümmern sich auch, so ist meine Erfahrung bisher, immer sehr, sehr gut darum, dass du dann auch zurückgerufen wirst, wenn es noch was Tiefergehendes gibt und so weiter. Also diese Dienstleistungen auf der einen Seite. Klar, für manchen ist das Thema Augala, ne, und sogar bauende Motivation. Da bin ich sehr froh, dass der Verband auch eine kritische Haltung hat, also dass du nicht in den Verband eintreten kannst, nur wegen der Motivation, du willst ja sogar Bau entgehen. Mhm. Weil das finde ich wirklich, das ist eine Motivation, die ist nicht stark genug. Das passt auch nicht zu uns.
Ne? Das ist kein Austauschgedanke dann dahinter, ja, letztendlich. Genau.
Ne? Erklär es mal für die Leute, die das nicht kennen. Also es geht dann um diese Beiträge, die man zahlen
muss. Ja, genau. Es gibt die Sozialkasse Bau, in die eine Umlage gezahlt wird, wenn du im Baugewerbe tätig bist. Aber der Gartenlandschaftsbau hat eine eigene, eigenes Tarifrecht und so weiter und hat auch dementsprechend auch eine eigene Kasse und auch dieses Augala-Bildungswerk. Das ist deutlich günstiger, um es jetzt mal vereinfacht auszudrücken, als die Soka-Bau. Die Absicherung ist auch besser, alles, was dazugehört. Und dementsprechend sagen halt viele, ich möchte dann eben auch nicht im Baugewerbe tätig sein. So. Und der entscheidende Punkt ist, dass du halt nicht nur eine landschaftsgärtnerische Ausbildung da hast, sondern vor allem, dass du auch in deiner Tätigkeit geprägt bist im Grünen. Mhm. Und dann siehst du halt manchmal, wenn manche Betriebe kommen, die kommen eigentlich aus dem Baugewerbe und na, die machen dann so ein bisschen Alibi-Grün, um halt da diese Kurve zu kriegen. Das kann es halt dann nicht sein. Ne? Also da müssen wir uns schon noch professionell als Landschaftsgärtner verstehen und das ist unsere Profession. Also das ist, mal abgesehen davon, dass ich es cool finde, dass die meisten Landschaftsgärtner es auch ideologisch leben, ne? Gärtner zu sein, sondern es ist halt einfach auch das, wo wir uns unterscheiden von allen anderen, das Grüne. Und dann müssen wir das für uns auch ganz klar abstecken. Hier sind Grenzen. Ja.
Was gibt's da so für Trends, wenn es ums Grüne geht? Wir hatten jetzt bei der letzten Folge darüber gesprochen, dass der Hochbau immer mehr diese Bereiche Pflasterarbeiten auch langsam bedient. Also gerade auch da natürlich eine Motivation, glaube ich, für Gallabauunternehmen zu gucken, wo kann ich reingehen, wo ist der, ich sag mal, blaue Ozean oder was? Ne? Also wo ist noch nicht so viel davon?
Ja, genau. Da gibt's genau. Die Theorie mit dem Blue und Red Ocean. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass sich natürlich gerade jetzt, wo es für die Baubranche so ein bisschen enger wird, dann bewegen sich viele Unternehmen, die nicht in unserem Bereich tätig sind, die überlegen sich natürlich auch, wo läuft's noch? Und es ist nun mal im grünen Bereich, läuft noch ein bisschen mehr als in vielen anderen Bereichen. Und die drängen dann natürlich da rein. Und das kann ich denen noch nicht mal verübeln. Das muss ich jetzt mal rein professionell sehen. Also wenn das mein Laden wäre, würde ich das wahrscheinlich genauso machen. Muss man mal ganz, ne? So. Ja. Und natürlich ist der grüne Markt auch weiterhin sehr attraktiv. Was ich bemerke oder was mich so ein bisschen zum Nachdenken bringt, ist einfach der Punkt, manche Gewerke drängen in unseren Markt rein auf Handlungsfeldern, die per Definition Gärtneraufgaben sind. Ich nehme ein plattes Beispiel. Viele Dachdecker bemühen sich um den Bereich Dachbegrünung und nicht nur, wie sie es schon lange gemacht haben, dieses Extensive so ein bisschen mitnehmen, sondern jetzt kommen ja diese Biodiversitätsdächer, die ausgeschrieben werden im Zuge des Klimawandels. Und dann sagen die, okay, das ist ja nur ein kleiner Schritt von Extensiv auf Biodiversitätsdach. Mhm. Den nehme ich noch mit, das traue ich mich jetzt. Und dann merken die auf einmal, okay, boah, vielleicht traue ich mich auch noch den nächsten Schritt mal das einfache Intensivdach und so weiter, bis hin zum Retentionsdach oder was. So, und das ist der Punkt, wo ich sage, nicht, die dürfen das nicht, sondern wir Landschaftsgärtner müssen kapieren, dass das unser Gebiet ist und wir müssen im Markt auftreten. Wir müssen klar machen, dem Hochbauarchitekten und dem Landschaftsarchitekten, mein Freund, die kommen hier nicht rein, weil wir die Besseren sind. Ja, also das finde ich halt ganz wichtig, dass wir zeigen, wir sind die Experten. Und wenn die das machen, kann ich ihnen das nicht verübeln, dann haben wir einfach die Flanke offen gelassen. Ja, das ist unser Fehler.
Also über Qualität überzeugen oder über Aufmerksamkeit?
Also ich finde, man muss mit Expertise überzeugen, durch Qualität natürlich sowieso, klar. Aber Qualität wird ja auch schnell zur Worthülse an der Stelle. Mhm. Es muss schon so sein, dass wir halt eben auch durch unser Expertenwissen, unser Know-how überzeugen, dass wir auch uns selber weiterentwickeln. Da muss man ja sagen, der Markt in den letzten Jahren lief ja so gut, dass wir manchmal ein bisschen satt und trocken geworden sind und keinen Bock mehr haben, uns zu bewegen. Da müssen wir uns ja wieder reinentwickeln in diese Klimaanpassungsthemen. Da ist ein Riesenmarkt, der da aufgeht, aber da müssen wir auch sagen, das machen wir und da müssen wir uns, wie gesagt, auch vom Know-how her und von unserer Expertise weiterentwickeln, bevor es andere machen.
Weil auf den ersten Blick ist ja eigentlich so, wenn ich da sage, ich bin jetzt Architekt und ich will ein Gründach haben, habe ich einen Dachdecker, der macht das. Das heißt, man müsste ja eigentlich in diese Lücke reinkommen und dass die Architekten sagen, Moment, du kannst zwar das Dach abdichten, aber schön macht's dann oder
Also nicht als Subunternehmer meinst du, sondern dass das wirklich ganz klares Gewerk ist, was anders ausgeschrieben wird.
Das ist übrigens ein ganz spannender Punkt. Also ich finde, man muss ja nicht in Feindschaft treten mit den
Dachdeckern. Ja, voll. Ne?
Wir arbeiten ja auch mit denen, zum Beispiel auch als Subunternehmer, für die habe ich auch gar keinen Stress mit. Das soll auch so sein, aber es sollte schon so sein, dass der Architekt und auch der Dachdecker weiß, der richtige Experte dafür ist der Landschaftsgärtner und ich suche mir einen Partner, mit dem ich das machen kann. Wir müssen dieses Thema schon so für uns besetzen, dass das klar ist, richtig gut kriegst du das nur vom Landschaftsgärtner.
Und ich hätte an erster Stelle eher gedacht, dass das auch kostentechnisch viel mehr Sinn macht, dass das Landschaftsgärtner macht, weil die Einkaufskonditionen natürlich bei einem Gallerbauer, der bessere Beziehungen zum Pflanzenhandel hat, bei der Dachbegrünung viel besser sind, auch das Know-how, sag ich mal, zum Beispiel, wenn ich einen Garten abreiße, dass ich dann die Stoffe, die ich da rausnehme, sag ich mal, Wurzeln, Totholz, wie auch immer, was ich im Biodiversitätsdach wieder einbauen kann, was ein Dachdecker eigentlich gar nicht hat, der müsste sich das ja irgendwo zusammensuchen oder dann
wie auch immer einkaufen. Da muss man sagen, da ist der Markt positiv gesprochen blind. Also woher der oder mit wem der Baustoffhändler arbeitet, ist dem ja egal. Und wenn der Dachdecker groß genug ist und auch da gibt es Lieferanten und Marken, die haben diesen Dachbegrünungsmarkt auch für sich ein Stück weit erschlossen, ja, dann baut er das Zeug ein. Ne? Ist doch gar kein Problem, wird ja auch geschult da drin und ja, das kriegt er schon hin. Und wie er es dann entsorgt, zum Beispiel solche Themen, wie er ein Dach abräumt, das kriegt er auch hin. Es sind ja auch keine dummen Jungs.
Nee. Und die Pflege? Wie siehst du da die Pflege? Und dann haben wir das Thema auch durch. Wir wollen jetzt nicht
mehr gucken. Auch das.
Nee, aber es passt ja auch zum Ehrenamt letztendlich, ja, was klar. Ja auch ein Thema
ist. Klar, das ist etwas, wo das Ehrenamt, wo wir auch dran arbeiten, uns entsprechend zu positionieren, dass wir so in der Politik wahrgenommen werden, ne? Und dass das auch ganz klar definiert wird. Bei der Pflege ist es, ja, natürlich macht der Landschaftsgärtner eine bessere Pflege. Aber es nützt nichts, wenn er das nicht an seinem Kunden rüberbringt. Also ich finde manchmal auch, wir Landschaftsgärtner, das sind wir auch wieder beim Verband, wir sind manchmal ein bisschen zu bescheiden. Wir sind halt Gärtner im positiven Sinne und wir finden unsere Arbeit gut und reden da nicht so laut drüber, hat ein gewisses Understatement, ja. Aber andere reden laut drüber, ne, und machen eine riesen Show drum, obwohl sie etwas machen, was wir schon längst tun. Und ich immer denke so, Mensch, ne, ist schön, dass wir so anständig sind und trotzdem dürfen wir Gutes tun und drüber reden.
Hast du dich mal mit deinem Vater ausgetauscht über das Erscheinungsbild eines Gärtners, wie die Leute wahrgenommen, wie der Gärtner wahrgenommen wird, also wie der früher wahrgenommen wurde, wie der heute wahrgenommen wird?
Ja, tatsächlich hat man das Thema vor gar nicht allzu langer Zeit noch und es ist auch bezeichnend, allein schon den Wandel, den er mit genommen hat. Also er hat ja quasi so dieses, wo das Handwerk und der Gärtner und auch die landwirtschaftlichen Berufe noch sehr hoch gehandelt waren. Aus der Zeit kam er raus bis hin zu diesem Kipppunkt zum Akademischen. Und jetzt möchte man ja manchmal interpretieren, dass es wieder ein bisschen in die andere Richtung geht. Also dass wir wieder aus der Schmuddelecke rauskommen, so von wegen, der macht sich ja nur dreckig. Und wenn du nichts hörst, wirst du Gärtner. So, dass wir da mal wieder ein bisschen professioneller und besser wahrgenommen werden. Das hat sich über die Jahre schon verändert. Und die Attribute, die mit dem Beruf verbunden werden, die haben sich verändert. Also früher war es tatsächlich die Anerkennung, dass du etwas Handwerkliches machst, da das Akademische ja noch nicht so einen positiven Ruf, da war das ja nur Elfenbeintongelaber. So, und da hatte das Handwerkliche was, dass du das erzeugst und so weiter. So, und jetzt heutzutage kommt der Gärtner aber wieder mit anderen Werten. Er kommt mit dem Thema Klimakompetenz, er kommt mit dem Thema Wohlfühlen, gesellschaftliches Zusammenleben auch ein Stück weit. Das sind auch teilweise Ingenieurswissen und Ingenieurstugenden, die jetzt wieder mit nach vorne getragen werden, die Leute positiver werden, ja.
Also die Technologisierung, aber auch die technische Ausstattung, also das Ausführen ist ja auch viel komplexer geworden, ne?
Ja.
Wenn man sich, also letztens noch ein Video gesehen von einem Gallerbauer, da ging es um Großbaumverpflanzung, wie heute Großbaumverpflanzungen angelegt werden, mit Wurzelsystem, mit Tiefenbelüftung und allem, ne?
Das stimmt, ne? Also auf jeden Fall unser Beruf ist komplexer geworden, das ist ja auch ein Thema in der Ausbildung. Das ist auch etwas, was halt die Außendarstellung manchmal so ein bisschen komplex macht, auch für einen Verband, weil die Mitglieder auch so unterschiedlich sind, was ich eine Riesenbereicherung empfinde, aber es ist manchmal dann schwierig, das alles einem politischen Akteur einfach zu erklären.
Müsste es da nicht vielleicht noch eine Differenzierung vielleicht auch in der Ausbildung geben, dass ich sage, okay, ich bin jetzt Landschaftsgärtner für Bereich Pflege, für Bereich Bautechnik, für Bereich Baumpflege, dass man das da nochmal unterteilt.
Würde ich jetzt wenig überraschen, wenn ich sage, das wird tatsächlich ein Stück weit diskutiert gerade, ne? Sowohl in der Berufsausbildung als auch in der Meisterausbildung, Technikerausbildung. Meine persönliche Position, ich würde es nicht so stark diversifizieren, weil ich finde, auf der einen Seite zerlegen wir uns damit so ein Stück weit selber. Wir lassen uns in der Gemeinschaft nicht mehr so klar identifizieren, wenn so viele Subgruppen entstehen. Ich finde, wir müssen uns auch darüber austauschen, über die verschiedenen Dinge, weil nur so funktioniert Gesellschaft, dass wir im Austausch miteinander bleiben und nicht vereinzeln. Das ist für einen Verband oder für eine Berufsidentifikation genauso. Das ist auch viel leichter für die Menschen von draußen wahrzunehmen dann. Das sind Landschaftsgärtner, die machen halt von Baumpflege bis Dachbegrünung, machen die alles. Und ich finde auch, ich finde, die jungen Leute sollten nicht so früh auf irgendeinen Weg festgelegt werden, sondern lass sie ruhig mal schön breit ausgebildet werden. Die finden immer noch ihren Weg während der Technikermeisterausbildung oder während der Berufsausbildung zu sagen, ich will vielleicht das oder jenes Thema mehr. Aber ich habe die anderen Sachen auch schon mal gehört. So, das ist eher eine Bereicherung, denke ich. Mhm. Wenn wir uns früh voneinander trennen, in Anführungszeichen, auf den Bildungswegen, dann entsteht auch eine Separierung im Kopf und du blendest diese Dinge auch aus.
Ich glaube auch, so aus der Branche rausgesprochen, sieht es das mal ein bisschen anders aus, wenn man jetzt von außen vielleicht drauf guckt. Weil von außen, glaube ich, wenn ich sage, ich bin Gärtner, dann denken halt wahrscheinlich immer noch ganz viele Leute, ach ja, du bist der im Gewächshaus stehst und die Stiefmütterchen auseinander dividierst. Ja. Ich glaube, da ist auch, glaube ich, noch ganz viel Aufklärungsarbeit.
Ja, es ist ganz interessant. Da habe ich zwei Dinge wahrgenommen. Das ist aber auch nur so, wie ich sehe. Das eine ist, die Menschen sehen den ideellen Wert und sagen, oh ja, Landgärtner, super, schön. Und sagen manchmal auch, brauchen wir, ist wichtig, aber jetzt nicht für meine Kinder. Ne? Die sollen nicht im Dreck stehen. So. Aber wir brauchen euch, ganz wichtig. Das ist so ein bisschen wie die Pflegeberufe. Ne? Ihr macht da einen tollen Job, wir loben euch, aber ich will es selber nicht machen. Ne? So diese Argumentation kommt da manchmal. Aber ich finde, der zweite Punkt ist auch, wie man selber damit auftritt, wie du das verkörperst, Gärtner zu sein. Ne? Ob das zu den Werten passt, die dein Gegenüber gerade selber hat. Ne? Ich sage jetzt mal ganz einfach, wenn du jemanden hast, der Klimawandel bewusst ist und du sagst, ja, du bist Landschaftsgärtner und machst zum Beispiel Renaturierung oder sowas, dann hast du 10 von 10 Punkten. Ne? Mhm. dann hast du auch etwas, was derjenige dann auch seinen Kindern und so weiter weiterempfehlen würde. Wenn du sagst, ja, ich bin Landschaftsgärtner, weil ich so gerne Unternehmer bin und gewinnmaximierend arbeite, dann hast du bei demjenigen verloren. Ne? Ja. So. Und das ist halt auch so ein Stück weit, das muss auch zusammenpassen. Da muss man sich gar nicht verbiegen, man muss nur ehrlich miteinander sein.
Was hat dich bei der Arbeit beim VGL am meisten überrascht? Wovon bist du nicht ausgegangen am Anfang, wo du, sag ich mal, deinen Termin mit dem Herrn Leonards hattest, wo du dann da warst, wo du dann ausgekoren wurdest, Öffentlichkeitsarbeit zu machen? Was hat dich am meisten überrascht?
Überrascht ist jetzt an der Stelle am Anfang zu viel, aber ich war beeindruckt und ich fand es total angenehm, wie positiv das läuft, wie gut du aufgenommen wirst, wie schnell du integriert wirst, wie schnell du Leute kennenlernst, wie sehr dich alle unterstützen und helfen, aber wirklich im positiven Sinne. Und gerade wenn manch einer diesen Gedanken hat, da sitzen ja Wettbewerber miteinander am Tisch. Es ist eine unglaublich tolle Community. Und das ist nicht nur im Präsidium so, sondern es ist auch in den Arbeitsausschüssen so. Diese Gemeinschaft und auch darüber hinaus, wenn du irgendwo Landschaftsgärtner triffst, hat das direkt, finde ich, immer einen total positiven Klassentreffen-Charakter. Ne? Das ist irgendwie total schön. Und ich finde sogar, das trägt dazu bei, dass wir auch im Wettbewerb einen positiven Umgang miteinander haben. Ne? Einen respektvollen Umgang miteinander haben. Und einige Zeit später ist mir das nochmal deutlicher bewusst geworden, als ich mich auch mal in anderen Verbänden, Vereinen engagiert habe, wo ich dachte, Alter, was für ein Filz. Es geht ja gar nicht.
Also nicht träge oder was? Dass es da so eingestaubt Bitte? Ist? Dass es da träge ist oder wie?
Super träge, super eingestaubt, super konventioniert. Auch so unausgesprochene Regeln, wo dich erstmal so Gentleman Agreement, wo du erstmal zurechtfinden musst und so. Das gibt es beim Landschaftsgärtner nicht. Dann denke ich immer so, boah, krass, was für eine flexible, coole Truppe wir doch eigentlich sind.
Weniger Ego dann auch, ne?
Ja, genau. Das ist auch bemerkenswert. Ne? Also je nachdem, in welchen Gemeinschaften du da manchmal unterwegs bist, da profilieren sich doch sehr viele Alpha-Tierchen, sowohl männlich als auch weiblich. Das gibt es bei den Landschaftsgärtnern so in der Form nicht, vor allem nicht auf Kosten des anderen. Und das rechne ich echt hoch an.
Wie ist es abgelaufen? Also wenn ich jetzt den Podcast höre und denke, okay, ja, könnte ich mich eigentlich auch mal irgendwie einsetzen in den ins Ehrenamt gehen, beim Verband mich mehr engagieren. Jetzt hast du gesagt, der Herr Leonard war hier, hat dich direkt darauf angesprochen und dann warst du sozusagen im Öffentlichkeits-
Ausschuss.
Oder wird man dann gewählt oder wie läuft das dann ab oder wird da nochmal drüber gesprochen oder?
Ja, du wächst da so ein Stück weit rein. Und wenn du natürlich dann auch dich für bestimmte Themen identifizierst oder dafür brennst, dann geht das auch ganz schnell, weil du dich ja selber dann auch dafür interessierst und da reinarbeitest in solche Sachen. Ne? So gibt es das eben auch bei den anderen Themen, ob das die landschaftsgärtnerischen Fachgebiete sind oder Thema Bildung, Ausbildung. Zum Beispiel dieser Bereich Ausbildung, Bildung, den machen mehrere Leute bei uns im Präsidium, weil der auch so unglaublich tief ist. Und da ziehe ich wahnsinnig den Hut vor, was für eine Komplexität, sowohl in der Thematik als auch bei all den Akteuren, die da mit am Tisch sitzen, was du da alles im Kopf behalten musst. Da ist der Tarifausschuss zwar auch sehr wichtig, aber nicht annähernd so komplex, ne, in der politischen Dimension. Aber die Jungs, die brennen halt auch dafür und das finde ich total cool. Den könnte ich auch stundenlang zuhören, da, ne, wie die auch auf Lösungen kommen und sowas gemeinsam. Und tatsächlich auch immer so dieses große Gemeinsame, dass wir auch immer wieder so diese Rückkopplung haben. Was denkt ihr? Sollen wir das so machen? Ja, nein. Und dann hast du quasi auch sehr viel Freiheiten. Auch so ein Öffentlichkeitsausschuss, da habe ich es halt auch sehr schön kennengelernt, der hat schon sehr viel Freiheiten, selber zu gestalten und Vorschläge zu erarbeiten. Und das ist ein enormes Fund, dass du so noch nicht mal in vielen Firmen findest.
Und dann kann ich das aber auch dann sozusagen, wenn man in der Gruppe zusammensitzt, man erarbeitet was aus, das wird dann nochmal vorgestellt vom Präsidium und dann umgesetzt oder wie sind so diese Abläufe da?
Also es gibt vom Präsidium wird meistens so eine Strategie erarbeitet, in welche Richtung der Verband sich jetzt die nächsten Jahre entwickeln sollte. Das bekommt dann zum Beispiel so ein Ausschuss als Arbeitsthema, die kriegen ja die Informationen auch und dann ist das für die eine wichtige Orientierung, dann selber darüber auch Vorschläge zu arbeiten. Ja, wenn wir das Ziel erreichen sollten, dann lass uns das und das machen. Und das wird natürlich wiederum ans Präsidium zurückgespielt, wie eine Beratung quasi, ein Vorschlag, den das Präsidium formal absegnen muss. Aber am Ende des Tages, ich habe noch nie erlebt, dass das völlig aus dem Ruder gelaufen ist oder so. Ne? Natürlich hast du auch schon mal Situationen, wo du sagst, lass uns da nochmal drüber reden, weil das muss woanders noch mit reinpassen und so weiter. Oder setzt ihr euch nochmal zusammen zum Thema, wir hatten schon mal, dass mehrere Ausschüsse gemeinsam sich austauschen, weil du deren Themen noch mitdenken musst.
Ja. Zum Beispiel, was war das?
Wir hatten zum Beispiel mal das Thema Ausbildung und Öffentlichkeitsausschuss zusammengesessen, um das Thema Stärkung des Berufsbildes. Mhm. Weil es ist ja auch völlig bescheuert, wenn beide parallel zueinander irgendwie eine Aktion fahren, die ja. Im schlimmsten Fall auch noch konterkarierend ist. Ne?
Ja. So.
Und das finde ich halt irgendwie auch sehr bereichernd dann. Ne?
Würdest du sagen, dass die Arbeit einem Energie nimmt oder Energie gibt?
Bei mir auf jeden Fall Energie gibt. Also auf mehreren Dimensionen. Erstens, du nimmst viel mit für dich selber. Aber jetzt nicht so Insider-Informationen, darum geht's gar nicht. Sondern es geht darum, dass du selber daran wächst. Also Aufgaben, die du da löst, da lernst du viel für dich persönlich, in deiner persönlichen Entwicklung auch dann so, so kannst du das zum Beispiel auch im Unternehmen machen. Du nimmst dabei sehr viel Inspiration und Impulse mit. Sagst, guck mal, die beschäftigen sich mit dem und dem Thema. Das ist zwar, passt ja jetzt nicht unbedingt zu unserem Tageswerk, aber vielleicht ist das ein Punkt für mich, wo ich sage, da kann ich auch mal drüber nachdenken. Also zum Beispiel, wenn du siehst, Kollegen, die ganz tief im Thema, ich hatte jetzt gerade den Markus Schwarz besucht, den ich aus dem Präsidium kenne, der sich mit dem Thema Pflanzenkläranlagen auseinandergesetzt hat, und sagst, hey, so viel anders als die Schwimmteichtechnik ist das ja gar nicht. So, was kannst du da wieder draus mitnehmen? Bis hin zu ganz banalen Werkzeugen und Kniffen, wo du sagst, hey, cool, ne? Hättest du auch mal drauf kommen können, aber das ist es halt so. Und es ist mehr so ein adaptives dann auch wieder. Und du nimmst eine unglaubliche Befriedigung mit, finde ich, dadurch, dass du hast was unternommen, du hast was getan für den Verband, für den Beruf. Du hast vielleicht nichts für dich getan, vielleicht nicht in erster Linie auch für dein Unternehmen, aber du hast mal wieder was für den Beruf an sich getan, da draußen, wie er wahrgenommen wird, welche Zukunftssicherheit er hat und so weiter. Und auch das gibt dir ein Stück weit was zurück.
Gibt es auch amtliche Mitglieder, die keine Unternehmer sind oder Unternehmerinnen?
Nein, du musst mindestens in der Entscheidungsposition sein, du musst mindestens, ich glaube, mindestens Prokurist sein, Prokuristin, genau. Wir haben das auch so ein bisschen offener gehalten, dass du jetzt nicht mehr nur Inhaber sein musst, damit wir ganz offen gesprochen auch das Potenzial zum Beispiel der weiblichen Mitarbeiterinnen erschließen können. Ne? Weil viele von denen sagten, sie hätten Interesse, aber sie können halt aufgrund ihrer Position nicht, weil sie nur angestellt sind im Unternehmen. In Anführungszeichen, nur deshalb können sie halt nicht sich ehrenamtlich engagieren. Und das haben wir so ein bisschen geöffnet. Das kommt auch gut an. Ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass der Verband sich da auch bewegt. Und da bewegt sich der Verband meiner Meinung nach schon sehr gut.
Wie sieht das so vom Zeitaufwand aus? Also wenn man jetzt so, ich meine, du führst jetzt hier jetzt auch gerade nicht so eine kleine Galabaufirma, sondern dann habt ihr auch schon auch über 100 Mitarbeiter.
Also du wirst immer damit gelockt, dass man sagt, es sind so 3 bis 4 Termine im Jahr, ne? So.
Okay.
1,5 Stunden. So. Ja. So. Und wenn du schon das nächste Gespräch hast, dann sind das so 8 Termine. So. Aber wirklich auch nicht mehr als 12. Wenn das mal 15 werden, aber mehr ist es nur wirklich.
Aber nicht. Du hast auch in gewisser Weise auch die Wahl, wie viel Zeit du reinsteckst.
Ganz oder? Genau. Ne? Also das ist auch immer ganz klar kommuniziert, der eigene Betrieb geht vor. Ne? Und es verpflichtet dich auch niemand zu irgendwas, du kannst das selber dosieren. Was ich immer wichtig finde, ist auch, das Ehrenamt darf keine Flucht sein, dass du dich da vor deiner Realität flüchten kannst, ne? Sondern du musst dich schon deiner eigenen Realität auch stellen. Aber ich würde so sagen, so es sind bei mir 2, 2,5 Tage im Monat, die du dafür aufbringst. Ne? Und ich sehe das dann auch immer so, bevor ich irgendeine Fortbildung mache, mache ich lieber sowas.
Welche Aufgaben hast du aktuell?
Megatrends. Ich habe die Megatrends bekommen, Klimaanpassung, Das ist ein ganz wichtiges Thema, dem wir uns gerade beschäftigen. Digitalisierung so ein bisschen. Wobei ich da auch schon fast sagen würde, da müsste jetzt auch schon mal so langsam wieder jemand reinwachsen, jemand Jüngeres. Mhm. Genau. Und das Thema politische Kommunikation ist da noch so ein bisschen mit drin, weil ich jetzt diese Position des Vizepräsidenten auch bekommen habe. Dann unterstützt er halt auch sehr viel an den Präsidenten, wenn er mal Termine nicht wahrnehmen kann oder sowas. Ne? Ja. Genau.
Und wie sieht das die Arbeit dann aus? Also wenn man jetzt sagt, man beschäftigt sich jetzt mit den Megatrend Klimaanpassung, was machst du da jetzt genau? Wie kann man das greifen?
Also tatsächlich hat man dann im Präsidium den Hut auf für ein bestimmtes Thema, sodass du das auch ein Stück weit vertrittst, wobei jeder bei uns auch sich zu jedem Thema äußern kann und darf und soll. Das finde ich gut. Und dann geht es darum, dass man aber nach außen identifizierbar ist für diese Themen und dass du dich selber schon so ein bisschen tiefer auch da reinarbeitest. Natürlich freiwillig. Ne? Du machst es auch nur so tief, wie du willst und kannst. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, die hauptamtliche Seite bei uns im Verband ist echt enorm gut. Also das sie helfen dir sehr gut, dich selber vorzubereiten. Sie bereiten die Termine vor, sie bereiten Termine nach. Sie unterstützen dich, ohne dir zu sagen, was für eine Position du vertreten musst, sondern sie geben dir immer die Möglichkeit, selber eine Position daraus zu machen. Finde ich total cool. Aber auch hochprofessionell und sehr tiefgehend und du kannst ja immer darauf zurückgreifen. Allein dieses professionelle Zusammenarbeiten, das macht enorm viel Spaß.
Was ist so der Erfolgsfaktor, wenn man wirklich gut sein möchte als Ehrenamtlicher im Verband?
Wie in allem? Du musst Bock drauf haben. Mhm. Du musst brennen, ist vielleicht manchmal ein bisschen viel, aber du musst auf jeden Fall Bock drauf haben. Ja, natürlich brauchst du auch bei gewissen Dingen ein Stück weit Resilienz. Ne? Also ich hatte heute Morgen kurz noch mit Thomas Banzer gesprochen über einen Parteitag. Ja, da musst du manchmal auch aushalten, dass du da aufbrandest. Mhm. Aber solange du sagst, wie immer im Leben, du hast alles dafür getan, um das Beste zu erreichen, dann ist es okay. Und du darfst dich davon auch nicht zurückwerfen lassen. Natürlich gibt es auch Dinge, wo du denkst, boah, schon wieder? Oder schon wieder so ein schwieriges Thema und was weiß ich, dein Ansprechpartner ist auch nicht einfach. Aber solange du halt sagst, ja, aber ich weiß, wofür ich es mache und ich habe da einfach Bock drauf, ich will das voranbringen, dann findest du auch einen Weg. Also es gab jetzt auch das Thema im Verband, wie wollen wir mit dem Thema Hochschulstandort umgehen? Da sind wir sehr lange nicht weitergekommen auf die Art, wie wir es betrieben haben und haben einfach gesagt, ja, dann müssen wir vielleicht auch einfach mal umdenken. Dann müssen wir mal eine andere Richtung denken. Und das war so fruchtbar, ne? Einfach mal darüber nachzudenken, dass du auch gewisse andere politische Positionen damit gleich mit überdacht hast. Ja, dann kommst du dann da halt wieder weiter. Und das ist es einfach. Du gehst eigentlich nie nach Hause und denkst so, boah, oh Gott, es ist irgendwie, wir sind nicht vorangekommen oder so. Immer, es ist immer irgendwas gegangen.
Wenn man jetzt so von, also wir besuchen ja auch die Mitgliederversammlung beim Verband, ne? Also nicht, war ja im kleineren Rahmen ja auch gehalten, aber die letzten Jahre hat man so den Eindruck, okay, braucht der Verband vielleicht mal irgendwie eine Verjüngung an manchen Stellen, weil man denkt, okay, es sind halt viele Unternehmer, die kennt man halt, aber so jüngere Unternehmer sind da irgendwie weniger anzutreffen, aber ist so mein Eindruck.
Ja. Das ist das ist auch so eine Spirale manchmal. Ne? Also dadurch, dass dann manchmal kein Jüngerer nachkommt, erstmal jetzt von außen neutral betrachtet, wenn kein Jüngerer nachkommt, dann sieht sich auch kein anderer jüngerer Mensch da motiviert einzutreten, sowas zu machen. Ne? So, das ist tatsächlich etwas, mit dem wir uns beschäftigen müssen und auch da sehr selbstkritisch sind. Ich glaube manchmal, wir müssen diese Art, wie wir sind, noch ein bisschen deutlicher zeigen. Ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema, wir sind Landschaftsgärtner und deswegen manchmal so ein bisschen Understatement unterwegs. Man will ja auch keinen überreden. Das finde ich auch enorm wichtig, dass wir das nicht machen. Wir müssen halt Vorbild sein und zeigen, so kann Ehrenamt aussehen. Und wichtig ist dabei, dass rüberkommt und du kannst es selber so gestalten, wie es für dich passt. So, und wenn jetzt die jungen Leute, die jetzt zum Beispiel nachgerückt sind, die sagen tatsächlich dann so, oh, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Das ist also im positiven Sinn. Ich bin positiv überrascht, was ich hier selber gestalten kann und auch die die Schrittgeschwindigkeit kann ich selber vorgeben und so weiter. Die bleiben dann auch dabei. Und da auf diese Weise gestaltest du auch. Also das ist zum Beispiel, ich drücke das jetzt mal an einem negativen Beispiel aus. So viele Menschen beschweren sich über die Politik, sind aber selber nicht politisch aktiv, gehen noch nicht mal wählen. Da sage ich, ja du Vogel, ne? Tu doch einfach mal was. Ja. Du kannst jeden Tag in eine Partei antreten, du kannst selber eine gründen, hör auf rumzumeckern. Mach einfach mal was. So, und das ist für mich der Punkt, was ich total cool finde, ich so die Leute sehe, die sich da so reintasten, wenn die so die ersten Dinge bewegen, wo ich sage, ja, genau das ist es, ne? Und auch wenn das Dinge sind, am kurzen finde ich immer, wenn das so Sachen sind, über die du selber noch nie nachgedacht hast, weil sie einmal State of the Art waren, denkst du, ja, eigentlich hat er recht oder eigentlich hat sie recht, lass uns das mal so ausprobieren. Und so, davon lebt ja auch ein Verband. Und das müssen wir noch mehr nach vorne bringen, dass das weniger hierarchisch ist, dass es wirklich, wir leben nicht sehr hierarchisch, und dass du sehr viel mehr gestalten kannst und so mitmachen kannst, dass der Verband sogar ein Stück weit da dankbar ist. Natürlich gibt es formale Strukturen, die kannst du nicht ändern, die müssen einfach bedient werden. Ne? Aber gerade auch bei unseren Ansprechpartnern, bei den Kammern und bei politischen Akteuren und so weiter. Aber wir selbst können sehr viel Dinge so gestalten, wie sie zu uns passen. Und das gibt eben auch diese Flexibilität, die man heute braucht. Und das wünsche ich mir, dass das noch mehr junge Leute wahrnehmen. Und ich frage mich halt auch mal, was können wir tun, damit die das noch besser wahrnehmen?
Und wie könnte ich das jetzt praktisch tun? Wenn ich sagen würde, ich höre das jetzt hier und denke, ja, total recht, ich meckere, aber ich mache selber nichts. Was wäre der nächste Schritt?
Ruf mich an, schreib mir eine E-Mail an den Verband oder geh über einen Chat oder Insta oder was auch immer und sag, hey, ich habe Bock, was zu machen in dem und dem Bereich und dann bist du dabei.
Das ist ja einfach.
Was ihr nicht machen solltet, ist einfach nur Feuer legen und wieder abhauen. Ne? Also ja. Sollte schon eine gewisse Kontinuität auch haben. Und du musst natürlich wie in demokratischen Systemen auch damit dazu in der Lage sein, deine Position auch zu verhandeln. Es gibt halt auch Dinge, da ist man mit seiner Meinung, das ist das, was ich eben meinte, da muss man auch mal zurücktreten und sagen, ja, aber für uns alle ist es besser, wenn wir dies oder jenes machen. Hier geht es nicht nur um mich. Wobei wir auch diese Einzelpositionen brauchen. Wir brauchen Leute, die extreme Positionen vertreten. Jetzt nicht im politischen Sinne rechts, links, sondern halt wirklich auch mal Meinungen vertreten, markante Meinungen vertreten. Das bringt uns immer weiter. Das finde ich übrigens, gibt ja in der Branche auch einige streitbare Charaktere, über die viele Leute schimpfen. Sag ich, ja, aber dadurch, dass sie darüber schimpfen, haben wir da eine Position. Ist identifizierbar. Und da können wir dran weiterarbeiten.
Ja, voll. Also das ist ja bei vielen Gremien so, ne? Bei der FLL ja auch so oder bei ganz vielen anderen Gremien. Die Leute, die da mitmachen, die prägen das ja auch und geben ja die Richtung dann irgendwie vor.
Genau.
Voll. Was würdest du dir wünschen, was potenzielle Ehrenamtliche jetzt gerade aktuell noch mit reinbringen hier im Verband in NRW?
Ich würde mir wünschen, dass wir Landschaftsgärtner, das war jetzt meine persönliche Position, ich würde mir wünschen, dass wir da das Thema Klimawandel nochmal positiver angehen, aufgreifen, für uns als Chance begreifen, um uns da klar zu positionieren und sagen, wir sind diejenigen, wir machen das. Wir sind, ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, diese ganzen Klimaanpassungsmaßnahmen, das kannst du nicht programmieren, sondern das muss im grünen Bereich stattfinden, das muss gebaut werden, haptisch. So. Und das sind wir, das müssen wir machen, das müssen wir begreifen, sonst macht es irgendjemand anders. Und da es da junge Leute gibt, die sagen, so, ich identifiziere mich damit, ich habe da Bock drauf und ich habe da Ideen, was wir machen können, lass uns das einfach mal ausprobieren oder voranbringen und diskutieren. So. Und das wäre so ein Thema, was ich halt wichtig finde. Und nochmal, was ich gut finde, wenn die jungen Leute diese, viele haben ja eine eigene Vorstellung, wie Gesellschaft funktioniert oder funktionieren sollte heutzutage. Bringt das mit rein. Lasst uns drüber reden. Lass uns in den Diskurs gehen, wie man das in der Gesellschaft auch machen muss und das gehört auch in den Verband rein. Und so kommen wir alle wieder ein Stück weit voran.
Wolltest du die, also ich würde gerne die Abschlussfrage, glaube ich, einläuten, oder hast du noch
eine? Achso, tatsächlich habe ich noch eine Frage, okay. Und zwar im Bereich jetzt, also es gibt ja einmal den Verband Nordrhein-Westfalen, dann gibt es in jedem Bundesland einen Verband, es gibt auch noch den BGL. Mhm. Wie grenzt sich das ab oder wie ist da die Zusammenarbeit oder wie kann man, oder gibt es Ambitionen, kann man dann sagen, ich will jetzt in den BGL wechseln und
ja, kannst du jederzeit, ja. Das ist gar kein Problem. Wir haben sogar sehr viele Gremien gemeinsam. Finde ich auch ganz wichtig, dass wir uns auch landesübergreifend mit anderen Ländern und dem Bundesverband austauschen. Mhm. Auch da gewinnst du ja nur bei. Also ich fand es zum Beispiel auch ganz gut, in jedem Ausschuss gibt es am Anfang so eine Runde, was macht ihr in dem Thema, in dem Bereich? Und da bekommst du ja auch neue Impulse und verstehst auch, mit welchen Problemen die sich rumschlagen, die du zum Beispiel gar nicht hast. Mhm. Und auch mal drüber nachdenken, warum hast du die eigentlich nicht? Oder warum haben die die? Oder warum habe ich meine Probleme, die die nicht haben?
Was wäre dann so ein Beispiel?
Es gibt zum Beispiel so landesspezifische Strukturen, was so Landesgartenschauen angeht. Mhm. Es gibt Länder, die haben keine Zusicherung, dass sie eine Landesgartenschau machen dürfen. Einfach so. Mhm. Es gibt Länder, so wie Nordrhein-Westfalen, wir haben politisch in Aussicht gestellt bekommen, ja klar, alle 3 Jahre macht ihr eine Landesgartenschau. Mhm. Und dann gibt es so Länder wie Baden-Württemberg, die machen jedes Jahr eine, die ziehen das einfach durch und manchmal machen die 2 gleichzeitig. So, wow, krass, wie geil, weil es dann einen ganz anderen gesellschaftlichen Stellenwert hat und damit auch einen ganz anderen politischen Stellenwert und so weiter. Aber auch, das passt auch so dann zu den handelnden Akteuren, ne? Die brennen halt auch für das Thema. Ich so, ja klar, den würde ich auch abkaufen, dass die das jedes Jahr auf die Reihe bringen.
Hm? Ich weiß es gar nicht, bleiben die denn aber auch stehen?
Also teils. Also es ist so, wie hier auf den Landesgarten schauen, gewisse Dinge werden zurückgebaut. Das hängt immer so ein bisschen von der Stadt ab, die das macht.
Okay.
Ja. Weiß nicht, welchen Schwerpunkt die da setzen. Ja.
Aber Geldgeber ist dann das Land letztendlich. Und wie wirkt jetzt der Verband damit rein? Die sind
auch ganz unterschiedlich in allen Ländern. Ne? Also okay. Das ist auch etwas, wo wir dann voneinander lernen können. Allein schon hier, die Landesgartenschauen in Nordrhein-Westfalen, sind nicht immer auf dieselbe Art finanziert. Die haben immer so einen Grundstock, aber dann gibt's halt Städte, die sind ganz pfiffig und sammeln noch Bauausstellungsgelder ein oder andere Fördergelder für die Region, an die andere Städte zum Beispiel auch gar nicht rankommen, weil sie nicht in der Region sind oder weil sie nicht von Strukturwandel betroffen sind. Mhm. Aber sowas gibt's halt und das ist halt etwas, was wir auch immer jedes Mal mitnehmen können für uns.
Ja. Und sind denn die anderen Verbände in den anderen Bundesländern ähnlich strukturiert vom Aufbau her oder gibt es da auch Unterschiede?
Ja, also da muss man auch ehrlich sein. Manche Landesverbände können nicht das leisten, was wir in Nordrhein-Westfalen leisten können, aus 2 ganz banalen Gründen. Und der grundlegendste ist, sie haben gar nicht so viele Mitglieder. Hm. Du kannst einem Verband, der, ich nenne jetzt mal eine fiktive Zahl, der 50 Mitglieder hat, den kannst du nicht eine Geschäftsstelle mit 20 Mitarbeitern, das passt irgendwie gar nicht. So, das muss schon eine Verhältnismäßigkeit haben. Und dementsprechend habe ich auch großen Respekt davor, dann sind da 1, 2, 3 Leute im Büro, die müssen alle Aufgaben abbilden im Endeffekt, die hier 20, also die Geschäftsstelle in Nordrhein-Westfalen ist relativ groß, aber es sind eben auch 1000 Mitgliedsbetriebe, ne? Andersrum brauchst du aber auch so viele Mitarbeiter, um auch alles professionell abdecken zu können. Mhm. So ist halt ein Abwägen der beiden Dinge gegeneinander. Also da muss man auch ehrlich sein und wenn du dann siehst, was manche Länder da stemmen und stemmen können, muss man auch relativieren. Ja.
Man merkt aber auch, die Art und Weise der Veranstaltung ist halt auch mega unterschiedlich. Ne? Also auch Mitgliedsversammlungen sind mega unterschiedlich, je nachdem, welches Bundesland man hat. Ne?
Genau.
Das merkt man. Und auch da ist das natürlich auch gewachsen mit den Mitgliedern.
Richtig.
Die dann auch Regionalgruppen und so betreuen und so.
Ja.
Mhm. Ja. Voll.
Das ist auch, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, die Bezirksverbände, ne? Heißen die Nordrhein-Westfalen, die quasi städtisch oder in einer kleineren Region arbeiten. Also zum Beispiel hier bei uns das Neues Düsseldorf. Finde ich auch großartig, was da schon funktioniert an Netzwerk. Also ich bin da unglaublich gerne. Dieses mit den Kollegen aus dem näheren Umfeld in Kontakt sein. Und auch diese Bezirksverbände, die haben ein unglaubliches Potenzial. Die können schon so viel miteinander machen und auf den Weg bringen, was der Landesverband dann auch unterstützt.
Da gibt es ja auch immer einen Vorsitzenden letztendlich, ne, oder? Vom Bezirks. Bei den Bezirksgruppen sozusagen gibt es ja auch immer einen, sozusagen, der das organisiert. Das ist auch ein Ehrenamtler letztendlich. Ist
auch ein Ehrenamtler, ja. Richtig. Die werden auch durch das Hauptamt schön unterstützt. Wir haben sogar hier in Düsseldorf so ein paar Funktionen noch aufgeteilt. Wir haben sogar doppelt besetzt die Spitze, weil einfach auch Leute sagen, ich kann das nicht alleine stemmen, ich möchte das gerne mit jemandem zusammen machen. Ja, das ist alles cool, kannst du alles machen. Und das sind auch so neue Modelle, wo ich sage, ja genau das ist es. Lass uns das doch mal zeigen nach draußen. Du musst nicht alles alleine machen.
Ich meine, gerade wenn man sich jetzt Präsidium anschaut, sind ja letztendlich auch die meisten relativ große Unternehmer da drin. Ne?
Genau, genau.
Das ist wahrscheinlich vielleicht ein bisschen, ist jetzt so von außen betrachtet, besser organisierbar von der Zeit her, dass man, okay, ich habe vielleicht zwei Bauleiter, die können dann einspringen, wenn ich mal nicht da bin.
Ja, das ist ganz ehrlich, ist so, ne? Für die großen Betriebe ist das etwas einfacher. Die funktionieren auch, wenn der Chef mal nicht da ist, oder manchmal funktionieren sie, obwohl der Chef da ist. Ne? So. Aber und die kleineren Betriebe sind deswegen manchmal leider ein bisschen unterrepräsentiert. Aber gerade die sind wichtig. Ja. Ne? Deswegen finde ich es so wichtig, wenn sich der Leute im Ehrenamt einbringen aus kleineren Betrieben, dann machen sie halt weniger Aufgaben und dann machen sie auch vielleicht nur bestimmte Themen oder sowas. Aber Hauptsache, sie sind da. Ihre Stimme ist einfach ganz wichtig. Und da müssen sich die Großen auch zurücknehmen.
Würdest du sagen, dass die dann aber auch viel tiefer an diesen Themen drin stecken als die Großen? Weil irgendwann differenziert man sich ja auch von der Tiefe, oder? Von gewissen Themen?
Nee, so pauschal kannst du es, glaube ich, nicht sagen. Es gibt auch sehr kleine Betriebe, die sehr breites Spektrum haben, und es gibt sehr große Betriebe, die einen unglaublichen Tiefgang haben. Das ist ja irgendwie auch, ne? Ja. Oder? Das ist doch irgendwie das Coole an unserer Branche. Ja.
Ich finde es total toll, dass wir so Klarheit reingebracht haben in das Thema, aber ich glaube, Klarheit ist da gerade im Ehrenamt total wichtig, dass Leute mitkriegen, was ist das, was kommt auf mich zu, und diese Hemmschwelle
irgendwie gering ist. Ne? Ja. Also da kann ich auch gerne mal in den Raum werfen, wer Bock hat, einfach mal dabei zu sein. Eine Sitzung, eine Stunde oder so, einfach nur dabei zu sitzen, sich das mal anzugucken. Das ist überall möglich. Ich finde es total cool. Und man darf sich dann sogar zu Wort melden. Also das ist ja für uns auch ein cooles Feedback mal.
Ja, auch ein super Angebot. Mhm. Weil sonst weiß ich ja gar nicht, was erwartet mich da eigentlich. Aber so einmal reinschnuppern sozusagen.
Komm einfach vorbei, komm mit. Ja. Die Brötchen sind auch nicht abgezählt, also ist kein Thema.
Okay, sehr gut. Wir haben so eine schöne Abschlussfrage. Das ist, genau. Und zwar ist es mehr oder weniger eine Botschaft für die Branche. Also stell dir vor, du hast eine Doppelseite in der DEGA und dürftest der Branche was mitgeben, was für die Betriebe wichtig ist.
Ich finde es cool, ich finde es großartig, wie cool ihr seid. Und dass wir uns dessen auch mal bewusst sind. Ja, wir brauchen es nicht zu verstecken. Das wäre so mehr Selbstbewusstsein, ohne dabei zu überreißen. Aber überreißen tun die Landschaftsketten, glaube ich, sowieso nicht so schnell.
Ja.
Super. Dankeschön für das tolle Gespräch.
Sehr gern. Danke für euren Besuch.
Ja, bin gespannt. Du meldest dich, wie viele Leute sich melden.
Sehr gern. Ich gebe euch Feedback.
Super, danke schön.
Ciao, ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.